Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört auf Gottes heiliges Wort an uns heute, wie es aufgezeichnet ist, im ersten Buch Mose im 7. Kapitel. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, Männchen und Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte, und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Herr, segne an uns dein heiliges Wort. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich komme gerade von sehr erfüllten, wenn auch recht anstrengenden Tagen, von den Kinderferientagen in Döbrig, die ich schon seit einigen Jahren dort auch leiten darf. Und das ist immer eine wirklich ganz große Freude, mit den Kindern biblische Geschichten zu betrachten. Diesmal, ihr könnt euch denken, war die Arche Noah dran. Und da haben wir einiges, auch ich, einiges gelernt. Ja, was steht im Mittelpunkt? Das Wasser. Wasser ist der Träger des Lebens. Ich glaube, wir bestehen zu gut 78%, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, aus diesem Element, dem wichtigsten, was es überhaupt gibt. Und dem Wasser wollten die Menschen schon immer irgendwie Herr werden. Sie haben es in Rohre dorthin geleitet, wohin sie es wollten. Man verkauft es, verbrauchtes Wasser führt man in die Kläranlagen und nimmt auch noch Geld dafür, man begradigt Flüsse, baut Kanäle. Ja, und manchmal ist das gar nicht so gut, dem Wasser nicht seinen Auslauf in die Flusslandschaften eben zu geben und sie zu verändern. Welche katastrophalen Wirkungen das haben kann, ja, das haben wir bei der Flut im Ahrtal vor einigen Tagen erleben müssen. Und nebenbei bemerkt, mein Schwager wohnt dort, die Schäden sind noch immer nicht ganz behoben. So ist das hier in diesem Land. Ja, der Mensch meint, er sei Herr über das Wasser, und da ist ja auch was Wahres dran. Aber es stimmt natürlich nur zu einem kleinen Teil, und das machen uns gerade diese Fluten ja wieder auch klar. Gott ist der Herr über das Wasser. Gott hat das Wasser geschaffen und es gehört ja zu seinen wunderbarsten Schöpfungswerken. Er hat all die Bäche, Flüsse, Seen und Meere geschaffen, in denen wir so gerne unsere Füße in der heißen Sommerszeit mal reintauchen oder auch im Meer schwimmen. Ihr freut euch bestimmt schon auf euren Sommerurlaub. Er lässt das Wasser auch tief in der Erde strömen, in den großen Wolkenbergen über dem Himmel ziehen. Herr, deine Güte reicht, soweit die Wolken gehen. Im Winter, dann lässt er es zu Wasser gefrieren, hat es dabei so geschaffen, dass das Eis leichter ist als flüssiges Wasser. Das heißt, die Seen frieren von oben zu und die lieben Fischlein können überleben. Wunderbar hat unser Gott in der Schöpfung das alles gemacht. Ja, ohne Wasser unvorstellbar. Das ist eigentlich ein Element, was wir so unterschätzen auch. Pflanzen, Tiere, auch wir brauchen täglich Wasser. Ja, unsere Leiber, wie gesagt, bestehen zum größeren Teil aus diesem Element H2O. Ja, Gott ist der Schöpfer. Er entscheidet, ob es regnet oder trocken bleibt, ob es hagelt oder schneit, ob das Meer Sturmwellen bildet oder glatt ist. All das hat unser Gott, der Schöpfer, in seiner Hand. Ja, Gott ist der Schöpfer und Herr allen Wassers bis zum heutigen Tag, von Noah bis heute. Wir sind Gott dankbar für allen Segen, den er uns durchs Wasser schenkt, löscht den Durst, schenkt dem Pflanzen Wachstum, tränkt die Tiere, lässt uns baden und duschen. Ja, wir sollen nicht davor die Augen verschließen, dass der Herr des Wassers auch dieses benutzen kann, um an uns seine Allmacht zu zeigen und deutlich zu machen, dass er mit der Sünde nicht einverstanden ist. Wenn es Dürrezeiten oder Flutkatastrophen gibt, dann greifen wir zu kurz, da nur menschliche Ursachen zu suchen. Wir sollten uns auch das Wort des Propheten Amos vor Augen halten, wo es heißt, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Er tut alles auf verborgene, uns auch oft nicht verständliche Weise. Und da sind wir schon mittendrin bei unserem Predigttext. Gott sagt zu Noah, ich will regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, was ich gemacht hat. Er ist der Herr. Er kann das. Gott selbst schickte diese Flut. Er wollte es so. Er wollte damit sein Strafurteil über die abgefallene Menschheit vollstrecken. Er, der Herr des Wassers. Und er hat viel Geduld. Geduld ist die Zuschreibung, die Gotteseigenschaft, die mir über die Jahre immer am klarsten wird. Langmut, langmütig ist der Herr. Da stellen wir uns so vor, so einen alten Mann mit Bart, der so lange wartet und wartet und wartet und wartet, dann kommt es eh nicht. Aus dem Hebräischen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, steckt da dahinter, er hält sich zurück vom Zorn. Und das übersetzen wir dann mit Langmütigkeit. Ja, so manche Eltern müssen auch langmütig sein, wenn sie auf ihre manchmal recht, wie sagt man heute, verhaltensoriginellen, aufgeweckten Kinder schauen. Ich schaue dich jetzt nicht an, bist du ganz lieber, jetzt Bauer. Ja, so ist das. Ihm reicht es. Er hat Jahrhunderte zugesehen, wie die Welt immer mehr im Chaos der Sünde, der Gottesferne, der Arroganz, des Neides, ja und auch der Kriege versunken ist. Ja, warum erschreckt uns Gott mit dieser alten Geschichte? Warum lesen wir die jetzt noch im Gottesdienst? Nur Moralisten könnten antworten, damit wir uns Mühe geben, anständig zu leben. Das ist ein guter Vorsatz schon mal. Aber wenn das stimmen würde, dann müssten wir angesichts der Noah-Geschichte verzweifeln. Wir würden nämlich mit dem heiligen Paulus feststellen, und das ist einer meiner existenziellen Sätze, weil ich das auch an mir immer feststellen muss, das Gute, das ich will, das tue ich eben nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist so ein Riss auch durch unser Herz. Wir würden merken, ich schaffe es nicht, die Sünde zu vermeiden und gottgefällig zu leben. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich kann seinem Zorn nicht entrinnen. Die Sünde ist einfach zu stark. Also so eine moderne, moralistische Deutung dieser Sintflutgeschichte, ja, das wäre nicht Evangelium, sondern strafendes, zum Tode verurteilendes Gesetz. Es wäre frustrierend, wenn wir es so verstünden. Und sie ist auch nicht richtig, diese Deutung, denn die Pointe dieser Geschichte liegt eben nicht auf der Strafe, die wir da vor Augen haben. Wir können uns vorstellen, wie die Wasser steigen und die Schöpfung untergeht, vernichtet wird. Ich habe da immer die Bilder des Tsunamis, Weihnachten 2000, wann war das, 4? Mit 200.000 Toten und wie plötzlich die Urlauber vom Strand wegliefen. Diese Bilder habe ich da vor Augen. Noah wird in der Sintflut gerettet. Der Akzent liegt nicht auf der Strafe, sondern auf der Rettung. Wie viele Menschen werden gerettet? Wisst ihr das? 8. 8 Menschen. Noah, seine Frau, seine 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet und die Schwiegertöchter dazu und die Tiere halt, je zu 2. Die werden gerettet, sein ganzes Haus, wie es heißt. Und auch die Tiere werden gerettet, und ohne die der Mensch ja nicht leben kann. Ein paar von allen Tieren, dazu fünf weitere von allen sogenannten reinen Tieren. Und warum? Damit er dann als Brandopfer für Gott diese dargebracht werden können. Da ist schon die Rettung mit drin, der Dank für die Bewahrung. Denn nur reine Tiere dürfen ja geopfert werden. Die Geschichte von Noah und der Sintflut ist also nicht in erster Linie eine Strafgeschichte, sondern eine Rettungsgeschichte. Und ich habe das auch den Kindern versucht, deutlich zu machen in Döbrig. Gott, der Herr des Wassers, rettete Noah und sein Haus und damit den Fortbestand des Menschengeschlechts, indem er sie in der Arche vor der todbringenden Flut schützte. Das ist eigentlich auch so bei allen Strafgeschichten in der Bibel. Es sind, richtig gelesen, immer Rettungsgeschichten. Der Folgeregen auf Sodom und Gomorra vernichtete zwar die Einwohnerschaft dieser beiden Städte, aber Lot und seine Töchter wurden gerettet. Und in der Gefahr ist auch immer wichtig, nicht in Angst zurückzuschauen und zur Salzsäule zu erstarren, sondern da gerade auf den Herrn zu schauen. Durch, nicht nach hinten schauen. Nicht, was könnte noch kommen, sondern dann wirklich mit gefalteten Händen vorwärts. Die Wassermassen des Schilfmeers verschlangen zwar die Armee des Pharao, aber die Israeliten zogen hindurch und wurden gerettet. Die mehrjährige Dürre über Israel, die Gott zur Strafe für den Götzendienst unter den König Ahab verhängte, brachte zwar großes Leid übers ganze Land, aber der Prophet Elia wurde von Gott auf wunderbare Weise am Leben erhalten. Durch das Vertrauen und die Hingabe einer alten Witwe, nicht? Die sogar das Leben ihres Sohnes, ihres Geliebten, aufs Spiel setzte, um ihm zu essen zu geben, dem Elia. Was für eine große Frau, was für große gläubige Witwe, auch unter uns, in unseren Gemeinden. Da gibt es auch so manche Witwe von Sarepta. Ja, und so könnte man fortfahren mit vielen Beispielen. Die Strafgeschichten der Bibel sind, wie gesagt, in erster Linie Rettungsgeschichten. Sie sind für uns aufgeschrieben und aufbewahrt worden, damit wir Mut schöpfen, damit wir merken, bei allem Chaos um uns und auch in uns zuweilen, bei allen Katastrophen, bei allem Sterben, auch diesem furchtbaren Sterben in den Kriegen, in den Schützengräben, will uns Gott retten. Gottes Zorn über die Sünde ist zwar groß und entlädt sich grausam über die Menschen, aber seine Liebe ist noch größer. Gott ist vor allen Dingen barmherzig und rettet durch Not und Tod hindurch. Und dafür steht die Sintflutgeschichte. Und so erinnert der Apostel Petrus im Neuen Testament an diese Geschichte und deutet sie auf Gottes große Rettungstat in Jesus Christus. So heißt es im ersten Petrusbrief: Gott hatte Geduld zur Zeit Noah, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die auch jetzt euch rettet, schreibt Petrus. Die Flut des Untergangs, die alle Menschen bedroht, ist das Sterben müssen. Wir müssen alle sterben. Alle Menschen müssen sterben. Das wissen wir. Aber so richtig glauben tun wir es nicht, dass auch ich sterben werde. Das weiß ich. Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist sterblich. Ja, das kennen wir von dem ersten Satz in der aristotelischen Logik, dieses Schlussverfahren. Ja, aber dass es uns auch wirklich betrifft, mich, das sollten wir uns vor Augen halten. Der heilige Benedikt sagt in seiner Regel, den drohenden Tod täglich vor Augen haben. Aber uns da nicht zu erschrecken, sondern zu sagen, jeder Augenblick ist wertvoll, ist von Gott geschenkte Zeit. Kann dieser eschatologische Augenblick auch der Gottesbegegnung werden? Denn Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und der heilige Benedikt sagt, das ist mein Lieblingssatz aus der Regel: An der Barmherzigkeit Christi nie verzweifeln, nie zweifeln daran. Ja, wir alle müssen sterben, weil wir Sünder sind. Auch wir sind nicht besser als die Menschen zu Noahs Zeiten. Der alte Adam bleibt der alte Adam irgendwie und die alte Eva, die alte Eva. Aber, und das ist der große Unterschied, durch die Taufe hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wir sind eben nicht mehr dem Tod, dem Teufel und der Welt ausgeliefert, schutzlos und auf unsere moralischen oder verstandesmäßigen Kapazitäten, die der eine mehr, der andere weniger hat, angewiesen, sondern wir sind getauft. Das ist genau das Entscheidende. Und wer getauft ist und an Jesus Christus glaubt, und das gehört dazu, Glaube und Taufe, der wird in dieser Flut gerettet, wie Noah in der Sintflut. Wer zu Jesus gehört, der hat das ewige Leben. Noah und die Tiere sind irgendwann gestorben. In der Bibel kann man nachlesen, wie alt Noah wurde. Auch wir werden sterben. Es geht ja nicht nur um das Leben in der Taufe, es geht um das ewige Leben. Darum geht es. Das ist ein Vorbild der Taufe, schreibt Petrus. Wörtlich übersetzt steht da aber eigentlich, das ist ein Gegenbild, ein Antitypos der Taufe. Das bedeutet, in der heiligen Taufe ist es genau andersrum wie auf der Arche. Die Arche rettet, indem sie vor Wasser schützte und ein Untergehen verhinderte. Die Taufe aber rettet gerade dadurch, dass der alte Adam in ihr untergeht, ertränkt, ersäuft wird, wie Luther im Kleinen Katechismus sagt. Lest das mal wieder durch. Das ist wirklich ganz praktisch zupackend beschrieben. Und ein neuer Mensch aus dem Wasser herauskommt, der zum ewigen Leben wiedergeboren ist. Und das ist wunderbar. Das müssen wir uns vor Augen halten. Taufgedächtnis feiert ihr, und das ist schön, ich glaube viermal im Jahr, ne? Ist es in Weigershof. Ist ganz wichtig. Aber jeden Tag ist Taufgedächtnis, weil der altböse Feind nicht schläft, sondern uns wegziehen will von Christus. Durch Angst, durch Sorgen, durch Ablenkungen, durch Dinge, die auch die schlechte Seite in uns ansprechen. Und jeden Tag ist Taufgedächtnis. Jeden Tag. Wenn er aufsteht, ich bin ein getaufter Christ, oder einfach zu sagen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn auf diesen Namen sind wir ja getauft. Ein Kreuzzeichen machen. Das ist nicht katholisch, sondern das steht schon im kleinen Katechismus, wenn er mal richtig lest, dass man ein Kreuzzeichen machen muss. Und das ist so, sich jeden Tag unter die Taufe stellen. Die Taufe, dieses Gegenbild zur Sintflut, macht damit Gott eine einzigartige Rettung durch das Evangelium von Jesus Christus deutlich. Denn das Evangelium verkündet nicht Rettung vor dem Untergang, sondern Rettung durch den Untergang. Das Evangelium schützt nicht vor Leiden und Sterben, sondern es rettet durch Leiden und Sterben hindurch. Es gibt keinen Weg am Leiden vorbei. Aber es gibt einen durchs Leiden hindurch. Und diesen Weg ist der Herr selber gegangen. Und das sehen wir an Christus. Er hat keine Arche gebaut. Er hat keine Weltmacht begründet. Er hat sich an einem Holz für uns hinrichten lassen. Hat uns mit seinem persönlichen Untergang und Sterben erlöst. Und danach hat er die heilige Taufe eingesetzt auf dem Berg, wohin er seine Jünger ja zitiert hat vor seiner Himmelfahrt. Und die letzten Worte von Menschen sind die Worte, die wir uns besonders merken sollen, wenn wir am Sterbebett sitzen, nicht? Was sagt er noch? Das bleibt uns im Gedächtnis. Und das sind die letzten Worte, die unser Herr spricht. Also ganz besonders wichtige, die er uns mitgeben will und seiner Kirche. Eben hinauszugehen, der Missionsbefehl, geht hinaus. Zu taufen und zu lehren, diesen dreifachen Befehl gibt er uns. Ja, danach hat er seine Taufe eingesetzt, damit Menschen in seinen Tod hineingetauft werden und Anteil bekommen an seiner Erlösung. Liebe Gemeinde, wieder erweist sich Gott als Herr des Wassers und tut noch mächtigere Taten mit diesem bedeutenden Element seiner Schöpfung. Er benutzt es, die Sünde, den Teufel, den Tod zu überwinden und schenkt ewiges Leben. Und wir, die wir getauft und auf diese Weise erlöst sind, können davon auch etwas für unser Erdenleben lernen. Nämlich, Gottes Rettung geschieht durch Untergang und Sterben. Nicht dran vorbei, dadurch. Und das merken wir auf unserem Lebensweg nach der Taufe. Gut, dass wir so vieles nicht wissen, was auf diesem Lebensweg auf uns zukommen kann. Täglich leben. Das Kreuz der Nachfolge ist uns und manchem von uns besonders vertraut. Und der leibliche Tod wartet auf uns alle hier. Aber der Herr des Wassers, der Noah und die Seinen mit der Arche vor der großen Flut gerettet hat, der wird uns und alle Christen aus dem Untergang im Tod wieder heraufholen und auferwecken, damit wir bei ihm in ewiger Herrlichkeit leben. Und das, was wir machen können, in Anführungsstrichen, uns darauf zu verlassen, das ist Glaube, sich darauf zu verlassen, den Rettungsring, den wir zugeworfen bekommen, zu ergreifen und uns festzuhalten. Das ist es eigentlich. Mehr können wir nicht tun, aber uns daran, an diesem Rettungsring, den Jesus uns täglich zuwirft, festzuhalten. Und wir wollen uns auf Gottes rettende Zusage im Evangelium verlassen, so wie sich Noah damals auf Gottes rettende Anweisung verließ. Es heißt ja von ihm ganz schlicht, Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Und da schließt sich dann auch der Kreis zum Evangelium. Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Darum geht's. Das ist Nachfolge. Das bedeutet, Noah glaubte, Noah hatte Vertrauen zu Gottes Wort und so wurde er gerettet. Und so sind auch wir gerettet, die wir gerade in den schweren Zeiten ihm vertrauen, auch wenn wir es nicht sehen, wie Noah es nicht gesehen hat und trotzdem die Arche gebaut hat. So glauben und uns retten lassen von Jesus täglich. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu zum ewigen Leben.